Ich habe mich selten so unwohl gefühlt. Ich müsste ungefähr so 15, 16 Jahre alt gewesen sein, als eine gute Freundin mich auf eine Tanzparty einlud. Keine ganz normale Party, sondern eine Party von einem Tanzkurs, von einer Tanzschule. Ich wurde eingeladen, ich bin mitgegangen, rückblickend, keine Ahnung, warum ich mich darauf eingelassen habe. Ich habe keinen Tanzkurs gemacht. Ich hatte mit einer Tanzschule nichts am Hut. Ich erinnere mich noch, wie ich da saß, in diesem Raum dort oben, ein großer Tanzsaal, drumherum überall so eine lange Bank. Auf der saßen etliche Mädchen, die gehofft haben, dass sie gerade nicht von den komischen Jungs zum Tanzen aufgefordert werden. Und mittendrin ich. Also ich saß da auch. Ich konnte nicht mal den Standardschritt, Disco, Fox oder Walzer. Und ich wollte ihn auch nicht können. Ich wollte da gar nicht sein. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Diese ganze Atmosphäre in diesem Raum war so weird. Ich und diese Tanzschule, wir haben nicht zusammengepasst. Und ich wollte auch nicht, dass es zusammenpasst. Wir sind heute Morgen in der dritten Predigt von Euangelion. Und wir sprechen auch heute Morgen über etwas, das so gar nicht, also wirklich gar nicht zusammenpasst. Euangelion, die griechische Aussprache vom Wort Evangelium, die frohe Botschaft heute mit dem Untertitel, weil gut besser ist. Und wenn du jetzt hier drin sitzt und 1000 Fragezeichen am Kopf hast, dann denkst du, Digga, von was redet der? Tanzschule, Euangelion, weil gut besser ist, was zum Henker soll das bedeuten? Dann hoffe ich, dass du bei mir bleibst und dass sich all diese Fragezeichen so langsam im Laufe der Predigt lösen werden, okay? Euangelion. Dritte Woche, wir haben die letzten 2 Wochen über den Menschen gesprochen. Vor 2 Wochen, dass der Mensch Würde hat. Dass er gut gemacht wurde. Von Gott als Ebenbild geschaffen. Und Gott schuf alles, er sah an, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Richtig gut. Und dann, letzte Woche hat uns Timo mit reingenommen in etwas, das heißt Sündenfall. Da kam sowas wie ein Schatten über den Menschen, über dieses Gute, in dem er Gott ungehorsam wurde. Angefangen bei Adam und Eva, dass da was angefangen hat im Menschen. Wenn wir die Menschheitsgeschichte schauen, dann ist es einfach zu erkennen, dass da Gewalt reinkam. Lüge. Scham. Schuldzuweisung, Mord, Verletzung, verletzende Gedanken und Taten gegenüber anderen und mir selbst. Wenn wir zu den Menschen angeschaut haben, die letzten 2 Wochen, stellt sich ja die Frage, wie ist denn Gott? Mose, am Ende seines Lebens singt er ein langes Lied. Ein Lobpreislied für Gott. Und da singt er zum Beispiel Preis unseren großen und erhabenen Gott. Ich rufe ihn bei seinem Namen, ihn, unseren Fels und starken Schutz. In allem, was er plant und ausführt, ist er vollkommen und gerecht. An niemand handelt er mit Trug und Tücke. Er steht zu seinem Wort, denn er ist treu. In allem, was er tut, ist er vollkommen und gerecht. Perfekt sozusagen. Wenn es jemand behaupten kann, dann Mose. Eine Person, die von Kindesbein an mit diesem Gott in engster Beziehung unterwegs war. Der Gott hören durfte, mit ihm sprechen durfte. Er durfte ihn sogar einmal fast anschauen. Diesen Gott erlebt hat im Auszug aus Ägypten als Wolkensäule, als Feuersäule, als Partner auf dem Berg Sinai mit den 10 Geboten, als ein Gott, der ihm treu war. Wenn jemand behaupten kann, dieser Gott ist treu, was er tut, ist gut und ist wirklich gut, dann Mose. Er hat es erlebt. Immer wieder. Jakobus im Neuen Testament schreibt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater des Lichts. Bei ihm gibt es keinen Wandel und keinen Wechsel vom Licht zur Finsternis. Auch im Johannesbrief lesen wir, Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis, kein Wandel zur Finsternis. Er ist nicht heute so, morgen anders, sondern er ist treu und er ist gut und er ist treu in seiner Güte. Er ist der wahrhaftig Gute. Der Makellose. Der Vollkommene. Der in allem Gerechte. Die kompromisslose Liebe, der tiefe Frieden in Person. Gleiches lesen wir über Jesus. Er hat den Jesus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes erhalten. Jesus Christus, der ohne Sünde war. Ohne all das, kein Funken, kein Yin und Yang, nicht so ein kleines Bröckelchen Böses, nicht so ein Bröckelchen Dunkles. Nein, er ist perfekt, rein, kurzum, er ist heilig. Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Jesaja sieht hier den Himmel und sieht Engelwesen, die das unaufhörlich rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und diese Engelwesen stimmen eigentlich in den Lobpreis ein, der sich durch die ganze Bibel zieht. Das Volk Israel bezeichnet ihren Gott immer als oder immer wieder als den Heiligen. Das, was er tut, das, was er ist, ist heilig. Bedeutet, er ist Sieger. Bedeutet, er beweist immer wieder, dass er gut ist. Wenn er das Volk Israel aus Ägypten befreit, wird er als der Heilige bezeichnet. Bedeutet aber auch, er ist anders, besonders, nicht anfassbar, wunderschön, endlos, herrlich, glänzender Schein. Er ist rein, perfekt, makellos, heilig. Und ich nicht. In den meisten Versen, die ich vorgelesen habe, musst du nur ein paar Verse weiterlesen und du siehst, wie die Leute antworten und sehen, wenn ich merke, dass Gott heilig ist, dann merke ich, dass ich das nicht bin. Dann merken wir, dass es hier eine Diskrepanz gibt. Dass hier was nicht zusammenpasst, so wie ich und diese Tanzschule. Das passt einfach nicht zusammen. Das, was ursprünglich mal zusammen gehört hat, Gottes ursprünglicher Plan, mit dem Menschen in engster, innigster, ewiger Gemeinschaft zu leben, zerbricht. Und es passt nicht mehr zusammen. Warum? Weil Gott sagt, in diesem Bereich hier, da darf nichts Unheiliges hineinkommen. Dieser Bereich bleibt rein und heilig. Meine Gegenwart ist dafür bestimmt, das zu sein. Und das bleibt auch so. Jetzt könntest du sagen, naja, aber also könnte Gott nicht so liebevoll sein, dass einfach das hier möglich wäre? Also du könntest einwenden, also Gott macht doch die Spielregeln, oder? Also Gott bestimmt doch, was in seiner Nähe darf und was nicht. Wenn er der allmächtige Gott ist, der alles geschaffen hat, dann macht er die Spielregeln. Also könnte er was sagen, dass das möglich ist, schwamm drüber. Lass doch gut sein, lass doch einfach alle in meine Gegenwart kommen. Das scheint doch irgendwie voll liebevoll zu sein, oder? Und Gott sagt, nee, das ist nicht möglich. Was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen lieblos wirkt, ist auf den zweiten Blick richtig gut. Wenn das möglich wäre, dann würde es bedeuten, dass wir mit allem, was wir so sind, mit allem Guten, was die Menschen so mitbringen, aber auch mit allem Schlechten, also auch mit aller Schuld, mit aller Scham, mit aller Gewalt, mit aller Verletzung, in Ewigkeit beim Vater leben würden. Merkst du, was passiert, wenn das nicht endlich ist, sondern ewig? dann wäre das nicht mehr der Himmel. Meine Lieben, dann wäre das die Hölle. Deswegen ist Gott so pingelig und so streng mit seinem Heiligkeitsanspruch, weil er gewährleistet, dass der Himmel, dass seine Gegenwart auch wirklich gut ist und in Ewigkeit gut ist. Jetzt könntest du als zweites einwenden und sagen, naja, aber so schlecht ist der Mensch doch auch wieder nicht. Also mein Zettel, da steht viel weniger drauf. Da steht gar nicht Mord drauf. Da steht gar nicht Diebstahl drauf. Da steht gar nicht Machtmissbrauch drauf. Mein Zettel ist viel weißer und ich kenne Menschen, deren Leben noch viel besser ist. Ich kenne richtig tolle Menschen, die sind richtig gut. Die würde ich fast als heilig bezeichnen. Die sind richtig liebevoll. Die sind demütig, die sind selbstlos, die helfen gerne anderen, die sind richtig, richtig toll. Vielleicht sind es sogar Menschen, die mit diesem Jesus oder dem Glauben gar nichts zu tun haben. Die sind total liebevoll. Ja, sind sie. Glaube ich dir sofort. Ich glaube dir auch sofort, dass dein Zettel weißer ist als der hier. Das Problem ist nur, dass wenn der ganz weiß wäre und nur ein kleiner Bleistiftpunkt hier drauf wäre, würde es schon ausreichen, dass das nicht mehr möglich ist. Dann wäre es schon nicht mehr heilig genug, nicht mehr perfekt genug. Ja, nicht, weil dieser Bleistiftpunkt so schlimm ist, so tragisch, sondern weil das hier, was draufsteht, noch ein viel schlimmeres, ein noch viel tiefer liegendes Problem anzeigt. Nämlich, dass das hier noch vorherrscht. Der Fakt, dass hier überhaupt irgendetwas draufstehen kann, zeigt, dass es das hier noch gibt. Bisschen wie ein Warnblinklicht im Auto, was an sich erstmal nicht das Problem ist, sondern ein tiefer liegendes Problem anzeigt. Jetzt ist das hier schon auch ein Problem. So ist es nicht. Aber es zeigt ein tiefer liegendes Problem an, ganz egal, wie weiß oder wie vollgeschrieben dein Zettel ist. Timo hat uns letzte Woche mit reingenommen, wie das hier eigentlich sein kann, wo das herkommt. Und er hat da Römer 3 zitiert, wo Paulus davon spricht, was der Mensch alles so Schlechtes macht und vollbringt und wo er immer wieder scheitert. Und kommt dann am Schluss dieses Kapitels an den Punkt, dass er sagt, naja, eigentlich hätten wir ja das Gesetz gehabt, oder? Im Alten Testament. Wir haben doch eigentlich das Gesetz Gottes bekommen, der uns gesagt hat, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, um genau das hier zu verhindern oder zumindest möglichst klein zu halten. Und jetzt kommt Paulus zu dem Schluss und sagt, naja, wir schaffen es nicht. Keiner von uns schafft es, diese 613 Gebote genauso perfekt einzuhalten, wie wir sollten. Keiner erfüllt diesen Standard Gottes und deswegen hat das Gesetz eigentlich einen anderen Zweck, und zwar wie ein Spiegel zu sein. Da stehen Gesetze da, um euch zu zeigen, dass ihr sie brecht. Dass ihr daran scheitert. Und dann kommt Jesus. Und der setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Er hält eine Rede, die sogenannte Bergpredigt. Und da sagt er, ja, ihr kennt doch das Gesetz, der Standard Gottes. Und da steht zum Beispiel geschrieben, du sollst nicht morden. Ich aber sage euch, wer seinen Bruder, seine Schwester nur als Dummkopf beleidigt, der ist auf der gleichen Level wie ein Mörder. Jesus benutzt Wörter wie, der hat das Feuer der Hölle verdient. Crazy, oder? Dass er sowas einfach sagt, sowas darf man eigentlich nicht sagen. Er sagt es einfach. Er spricht weiter und sagt, ihr wisst doch eigentlich, soll man nicht die Ehe brechen. Also wenn du in einer festen Beziehung bist, dann solltest du da nicht fremdgehen. Ich aber sage euch, wenn du eine andere Person, einen anderen Mann, eine andere Frau nur begierlich anschaust, sei es, dass sie Klamotten anhat oder nicht, sei es im echten Leben oder im Internet, dann hast du die Ehe schon gebrochen. Es ist mir eine ganz große Ehre, heute hier als Mörder und Ehebrecher zu ganz vielen Mördern und Ehebrechern zu sprechen. Herzlich willkommen. Klasse, oder? Jesus predigt noch weiter und kommt dann zu dem Schluss. Das Ding hier ist aus. So, weiterklicken. Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus sagt, ihr kennt den Standard des Gesetzes. Ich mache den Standard hier. Und jetzt kommt er mit dem Anspruch, deswegen sollt ihr vollkommen sein, wie ich vollkommen bin. Ich weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll, Jesus. Aber es ist ja offensichtlich, dass wir das nicht schaffen. Also es ist ja offensichtlich, dass wir den normalen Standard schon nicht erreicht haben, Jesus. Jetzt setzt du den Standard hier und sagst, wir sollen vollkommen sein, wie du vollkommen bist. Wenn es so einfach wäre, oder? Wir merken ja viel mehr. Eigentlich müsste ich hier noch ein paar Wörter hinzufügen, anstatt welche zu streichen. Jesus, wie um alles in der Welt. Oder in anderen Worten, schreibt Petrus, das nächste Folie, seid heilig, denn ich bin heilig. Er zitierte das Alte Testament, wo Gott es immer wieder sagt zu seinem Volk. Gott spricht Gesetze aus und fügt dann hinzu, seid heilig, denn ich bin heilig. Und man fragt sich, wie? Wie um alles in der Welt soll ich heilig werden? Ich schaffe das nicht. Soll ich mich selbst kasteien? Soll ich jeden Tag stundenlang Buße tun? Soll ich irgendwie, wie du es vorschlägst, mir die Augen ausreißen und die Hände abhacken, damit ich ja nichts Falsches mehr tue? Wie? Soll ich einfach nichts mehr besitzen, keine Beziehungen mehr zu irgendwelchen Menschen eingehen, damit ich auch ja niemanden verletzen kann? Soll ich mich beim Papst einschleimen, bis er mich heilig spricht? Was soll ich tun? Petrus spricht weiter und sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Zitiert hier das Alte Testament. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Mein erster Punkt heute Morgen ist, wie können wir Heiligung leben? Wie schaffen wir diesen Prozess, das zu sein, so vollkommen zu sein wie er? Erstens durch Gottesfurcht. Und das meint nicht, dass du Angst haben musst vor Gott. Das meint vielmehr, dass du das hier mal ganz kurz wahrnimmst. Dass du erschrickst und erzitterst und bebst vor der Herrlichkeit, vor der Schönheit, vor dem Glanz Gottes, vor seiner Perfektion, vor seiner Reinheit. Und dass du erschrickst darüber, dass du das überhaupt anschauen darfst. Weil du das nicht bist, weil ihr nicht zusammenpasst. Ein Beben vor seiner Allmacht, vor seiner Güte, vor seiner Gerechtigkeit. Gottes Furcht meint im Letzten zu erkennen, du bist Gott, heilig. Und ich bin's nicht. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Es ist wichtig, dass wir immer wieder an diesen Anfang der Erkenntnis zurückkommen und merken, er ist Gott. Ich bin's nicht. Also erstens, Heiligung durch Gottesfurcht. Damit ist es aber noch nicht erledigt. Deswegen schauen wir uns mal den ganzen Kontext dieser Petrusstelle an. Da lesen wir. Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Hoffnung auf die Gnade setzen, merken. Die euch im Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem geprägt sein, der heilig ist und euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, das Leben, in das du einfach hineingeboren wurdest, ohne was dafür tun zu können. Die Welt, in die du einfach hineingeboren wurdest, sondern du wurdest freigekauft mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlamms, dem Blut von Jesus Christus. Was wir gelesen haben, was vielleicht ein bisschen kompliziert war, vielleicht bist du abgedriftet, kein Problem, ich erkläre es dir nochmal. Was passiert ist, dass dieser Weg hier nicht möglich ist? Aber dass Gott dich so sehr liebt und dich nicht aufgibt. Und er kann von sich aus die Beziehung hier einfach kappen. Sagen, okay, machen wir eine neue Welt, neue Menschen, zweiter Versuch. Nein, dass er dich so sehr liebt, dass er sich entschieden hat, in Jesus Christus Mensch zu werden. Die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen. Dir und mir auf Augenhöhe zu begegnen, aber nicht einfach nur, um dir zu begegnen. Nicht einfach nur, um dir die Hand zu schütteln und ein netter Typ zu sein, sondern für dich zu sterben. Jesus Christus, der gefangen genommen wurde und getötet wurde wie ein Schwerverbrecher. Warum? Weil er für dich und für mich gestorben ist. Weil er für das gestorben ist, was ein Schwerverbrecher verdient. Er hat dich freigekauft. Freigekauft aus dem hier. In einem anderen Bild, was die Bibel auch benutzt, heißt es, dass sein Blut unsere Schuld zudeckt. Und was jetzt passiert ist, dass wenn du das annimmst und du das willst, Gott dich auf einmal so sieht. Das ist, was wir im Abendmahl gefeiert haben. Dass Gott Schuld vergibt. Dass sein Opferblut zudeckt. Dich wie reinwäscht, weiß wie Schnee. Das, meine Lieben, ist das Evangelium, das Euangelion von Jesus Christus. Dass da ein Gott ist, der dich endlos und bedingungslos liebt und dich nicht aufgibt und deswegen Mensch wird. Für dich, für deine Schuld, für deine Scham, für deine Krankheit, deine Schmerzen, die du selber hast und anderen zugefügt hast, stirbt. Für die ganze Menschheit, ob du es willst oder nicht, ist er dafür gestorben. Die Frage, die sich nun stellt, willst du das? Willst du das? Also du musst es nicht wollen. Die Frage, die sich am Ende des Evangeliums stellt, ist, nimmst du das an? Das ist dein Akt der Gnade, sie anzunehmen. Oder wie Jesus es ausdrücken würde, willst du mir nachfolgen? Das ist dann der dritte Punkt. Heiligung durch Gottesfurcht. Heiligung durch Gnade, die dir einfach zuteil wird. Und drittens, Heiligung durch Gehorsam. Und jetzt fragst du dich vielleicht, jetzt fängst du wieder mit Gehorsam an. Also hatten wir nicht das mit dem Thema Gesetz, hatten wir das nicht abgehakt? Haben wir nicht gesehen, wir schaffen sie nicht zu halten. 613 Gebote schaffen wir nicht, den Standard Jesus schaffen wir erst recht nicht. Warum jetzt Gehorsam? Muss ich es mir jetzt doch wieder verdienen? Muss ich jetzt doch wieder Angst haben, dass das verloren geht? Die Bibel ist so klar, wie sie nur sein kann in diesem Thema. Indem sie dir zuspricht, du hast eine neue Identität, ein Gott, der dich nun so sieht, nun lebt das auch. Und es gibt Menschen, die leben so. Die wissen irgendwo in ihrem Herzen, dass das schon irgendwo stimmt. Aber sie blicken weiterhin auf ihre Schuld, auf ihre Vergehen, auf das, was sie falsch gemacht haben und fühlen sich unwürdig und schuldig und glauben, der Gott kann allen vergeben, aber mir nicht. Das, was ich verbockt habe, dafür gibt es keine Vergebung. Gott hört mich nicht. Gott ist zornig auf mich. Gott hat mich verlassen. Er will mit mir nichts zu tun haben, weil ich so schuldig bin. Und da, meine Lieben, es ist ein Akt des Gehorsams, das zuzulassen und das anzunehmen. Und zweitens gibt es Menschen, die so leben, als wäre das einfach ein Freifahrtschein. Dann kann ich ja machen, was ich will. Ey, wenn Gott mir vergibt, ja, dann kann ich ja weiterhin in meiner Steuererklärung hier und da ein paar Zahlendreher einbauen, um am Ende ein bisschen was rauszukriegen. Dann kann ich ja weiterhin hier und da ein paar Halbwahrheiten in meinem Freundeskreis, in meiner Familie verwenden, um mir irgendwie besser dazustehen, als ich eigentlich bin. Hey, dann kann ich ja weiterhin einfach Pornografie konsumieren und ich müsste nur am nächsten Sonntag einfach im Worship sagen, Gott, vergib mir. Und er vergibt ja eh, oder? Ist ja kein Problem. Und die Bibel, die sagt, nein, nein, nein. Dir wird das zugesprochen, und jetzt leb auch so. Nicht, weil du es musst, sondern weil du darfst. Und weil du willst. Die Bibel sagt, wenn du verstanden hast, wie er ist, wenn du verstanden hast, was es ist, was er dir zuspricht, wenn du verstanden hast, was das für eine tolle Beziehung ist, wenn du verstanden hast, wie schön und perfekt und rein er ist, dann willst du auch so leben. Das ist, was es heißt, dass gut besser ist. Weil gut besser ist. Weil das wahrhaft Gute, das Heilige, besser ist, als das, was die Welt mir so verspricht. Besser ist aber oft nicht einfacher. Es wäre einfacher zu lügen oder Halbwahrheiten zu erzählen, als die Wahrheit zu sagen und dafür Verantwortung zu übernehmen und im Zweifel um Vergebung zu bitten. Es wäre einfacher, mich in Drogen, in Alkohol, in irgendwelchen Süchten, in Netflix oder im Zocken zu verlieren und der Realität zu flüchten, anstatt der Wahrheit ins Auge zu sehen, meine Sorgen anzugehen, vielleicht das Gespräch zu führen, was du schon lange mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, mit deinen Kindern führen solltest, als vielleicht mal in Therapie zu gehen oder Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Es ist einfacher, meine sexuellen Triebe einfach so auszuleben, wie ich Lust und Laune habe, anstatt Gott zu vertrauen, dass er was Gutes damit vorhat, wenn er in den Rahmen steckt namens Ehe, auch wenn ich in der noch nicht drin lebe und sie nicht sehe. Es ist einfacher, mein Geld einfach um mich zu scharen und gierig zu sein und um mich selber zu sorgen und Karriere zu machen, anstatt großzügig zu leben und Gott zu vertrauen, dass er einen Plan hat, dass er mich gebrauchen möchte und dass ich geben darf, freimütig und voller Liebe. Es ist einfacher, einfach Menschen so zu behandeln, wie ich glaube, dass sie behandelt werden müssen, weil ich das so entscheide, anstatt sie durch die Augen Jesu Christi zu sehen, sie zu lieben, sie zu segnen, für sie zu beten und für sie zu helfen und vielleicht ihnen zu vergeben. Aber einfacher ist nicht besser. Gott, der sagt, ich habe Freiheit für dich. Und du musst so nicht leben. Ich hab echtes Leben für dich. Ich habe echte Liebe für dich. Ich habe echt gesunde Beziehungen für dich. Ich habe Heilung für dich. Du musst nicht weiterhin so leben. Nein, du bist freigesprochen und heilig gesprochen. Ich schaue dich an mit einer neuen Identität und die ist rein und heilig, weil du wie das Gewand Jesu Christi trägst. Und jetzt lebe auch so. Ich will schließen mit der Römerstelle 12, Verse 1 bis 2. Weil Gott uns solches Erbarmen, Bats, Erbarmen Gottes, geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Das ist der wahre Gottesdienst. Und wie? Wie lebe ich nun diesen Heiligungsprozess? Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde oder ob es zum Ziel führt. Meine Lieben, wir scheitern hieran. Immer wieder. Mein Leben ist nicht heilig. Dein Leben ist nicht heilig. Wir schaffen es nicht, diesen Standard Gottes zu erfüllen, so sehr wir es auch versuchen, so gehorsam wir auch sind. Wir fallen und scheitern, bitten um Vergebung und fallen wieder und scheitern und bitten wieder um Vergebung und scheitern. Immer und immer wieder. Vielleicht seht ihr, dass sich das Alte hier immer wieder durchdrückt. Ja, so ist das Leben. Zwei gute Nachrichten. Erstens, er vergibt. Immer wieder. Sein Blut und sein Kreuz gelten ein für alle Mal endgültig. Er vergibt dir, auch zum tausendsten Mal. Und zweitens, kämpf weiter. Ich will dir Mut machen, heute Morgen nicht weiterhin faule Kompromisse einzugehen, dass es halt schon irgendwie so ist. Dass ich halt so bin, dass es halt so Dinge in meinem Leben gibt, die sind halt so. Das sind halt Teil meiner Personality. Ich kann halt nicht anders. Und ich habe es Gott schon so oft abgegeben und er hat es mir nicht weggenommen und ich bin wiedergefallen und er hat es mir nicht abgenommen und ich hab die Schnauze voll, ich will nicht mehr kämpfen. Will ich dir Mut machen, kämpf weiter. Er rüstet dich aus mit dem Heiligen Geist, er rüstet dich aus mit all seiner Kraft, um dich in Freiheit zu führen. Bleib dran, vielleicht ist es heute Morgen für dich dran, zum tausendsten Mal für eine Sache um Vergebung zu bitten, Gott zu bitten, veränder mein Leben, veränder mein Denken, veränder mein Handeln. Lass mich so heilig und rein leben, wie du mich siehst. Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen das erkennen, dass wir voller Ehrfurcht diesem Gott entgegentreten, sehen, wie schön er ist, wie heilig er ist, wie gut er ist. Und dass wir da nicht aus einer Angst heraus, aus einem Zwang heraus, um es uns irgendwie verdienen zu müssen, unser Leben ändern, sondern aus Gnade, weil er es ändert, aus Gehorsam, weil ich anders sein will und vor allem aus Liebe, weil ich ihn kenne. Dass es nicht so ist wie ich und die Tanzschule, die nicht zusammengepasst haben und ich wollte auch nicht, dass sie zusammenpassen. Sondern dass wir, wenn wir Gott anschauen, merken, ich will mit ihm zusammenpassen. Ich will ihm gefallen. Nicht, weil ich es muss und auch nicht, weil ich es mir irgendwie verdienen kann, aber einfach, weil ich ihn liebe. Und weil ich weiß, dass er mich liebt. Du bist, wenn du das annimmst, von Gott heilig und rein gesprochen. Jetzt lebe auch so. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir. voll Ehrfurcht und Staunen über deine Größe, über deine Herrlichkeit, über deine Güte. Wir staunen erneut über das, was du getan hast in Jesus Christus am Kreuz, dass du Mensch geworden bist, um von deiner Seite aus diesen Weg zu durchdringen zu uns. Du bist da und du bist treu. Und wir beten, Herr, dass wir deine Gnade, dass wir deine Liebe nicht einfach nur für uns behalten, sondern dass wir merken, auch meine Nachbarn, auch meine Arbeitskollegen, auch die Menschen in meinem Viertel brauchen dich. Jesus, wir brauchen dich. Diese Welt braucht dich. Diese Welt braucht Gnade. Diese Welt braucht es, dich zu erkennen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, überführ du uns. Überführ du uns, wo wir an dir oder an unseren Mitmenschen schuldig geworden sind. Und führe uns mit deinem Heiligen Geist neu in Wahrheit und in Freiheit. Dir gebührt Lobpreis und Ehre. Himmlischer Vater, wir wollen dich sehen. Wir wollen dich lieben. Du bist heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir wollen so sein wie du, Herr. Veränder du unser Denken und unser Handeln. In deinem Namen, Jesus, beten wir. Amen. Der dreieine Gott, der Heilige, er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.